Willkommen zur ersten Episode von Freya Johns Buch Mit Gott unterwegs. Die erste Episode heißt Eine andere Art. Ich lese 1. Mose 12, 1 bis 4. Gott sprach zu Abraham: Zieh weg aus deinem Land, von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Da zog Abraham weg, wie Gott ihm gesagt hatte. Diese einfachen Worte von ungeahnter Bedeutung stehen an einem wichtigen Wendepunkt im ersten Buch der Bibel. Die ersten 11 Kapitel sind den Ursprüngen der Menschheit gewidmet und bilden eine Art Vorgeschichte des Volkes Gottes. Nun befinden wir uns an der Schwelle zur Geschichte selbst. Von diesem Punkt an tritt Gott nicht mit Symbolfiguren oder Typen, die für die ganze Menschheit stehen, in Beziehung, sondern mit einer ganz bestimmten Einzelperson, einer Familie, Sippe oder einem Volk. Der Schöpfer wird zum Handelnden, zum Teilnehmer in der Welt, die er gemacht hat. Und dieses Eintreten in die Weltszene führt augenblicklich zu einer Geschichte, die, obwohl sie aus unzähligen Wechselfällen, Fehltritten und Rückschlägen besteht, nichtsdestoweniger eine Geschichte mit einer Richtung ist, eine Geschichte der Liebe. Denn inmitten all des Lärms und der Unruhe wird die Gegenwart Gottes in der Welt allmählich immer vertrauter. Mit unermüdlicher Geduld passt Gott sich an all die Windungen und Wendungen seiner Schöpfung an. Gott nimmt in solch einem Ausmaß menschliche Gestalt an, dass wir am Ende einer langen Reise wirklich sagen können, er wird einer von uns. Das ist die Geschichte, die uns die Sammlung von Büchern, die wir Bibel nennen, vor allem erzählen will. Manchmal ist sie leicht zu erkennen, häufig verbirgt sie sich unter einer Schicht von Widersprüchen. Aber wie können wir durch diese äußere Schicht hindurchstoßen, um die Botschaft der Bibel zu entdecken? Eine ganze Welt mit eigenen Gesetzen liegt vor uns und unsere eigene vorgefasste Meinung hält uns in vielen Fällen davon ab, ihre Besonderheit zu erfassen. Aus diesem Grund lohnt es sich, die Schwierigkeiten auszuräumen, die dem heutigen Leser möglicherweise den Blick für die wahre Bedeutung des biblischen Textes verstellen, bevor wir uns der Geschichte Abrahams zuwenden. Ein Problem ergibt sich aus dem Alter des Textes und seiner vielgestaltigen und komplizierten Entwicklung. Der Bibelabschnitt zu Beginn dieses Kapitels, der auf den ersten Blick so klar und einfach scheint, ist bereits die Frucht einer langen Entwicklung. Die endgültige Fassung des Buches 1. Mose oder Genesis stammt etwa aus der Zeit um 400 vor Christus. Aber die Verse sind zuvor schon Teil einer literarischen Komposition gewesen, des Berichts des sogenannten Jachwisten, der etwa 500 Jahre früher unter der Herrschaft König Salomos oder seines Vaters David geschrieben worden war. Der anonyme jachwistische Autor seinerseits erfand nicht einfach seine Erzählung. Er bezog sein Material aus den mündlichen Überlieferungen seiner Zeit, die besonders in den Heiligtümern des Landes gepflegt wurden und sehr wahrscheinlich bis auf die Nomadenvölker des zweiten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung zurückgehen. Die Geschichte von Abraham wurde jahrhundertelang weitererzählt, bevor man sie niederschrieb, und erst nach weiteren 500 Jahren nahm sie ihre endgültige Gestalt an. Wenn moderne Leser, die in einer Welt der Wissenschaft und Gelehrsamkeit geboren und erzogen wurden, mit diesen Fakten konfrontiert werden, spüren sie einen schier unwiderstehlichen Drang, hinter den Text zu gelangen, um mehr zu erfahren. Wir wollen herausfinden, was wirklich geschah oder zumindest die biblischen Angaben mit anderen Erwägungen vervollständigen. Auf diese Weise können wir entdecken, dass man von den Vorfahren des Volkes Israel, den Patriarchen oder Erzvätern, annimmt, Sie seien Kleinviehnomaden gewesen, auch Halbnomaden genannt, um sie von den Kameltreibern der großen Wüste zu unterscheiden. Wir könnten dann die ökonomischen, soziologischen und historischen Hintergründe für diesen Lebensstil untersuchen. Dabei erfahren wir, dass die Situation nicht ganz so einfach ist, dass nämlich Gelehrte neuerdings die Hypothese des biblischen Nomadentums in Zweifel ziehen. Oder aber wir schlagen einen anderen Kurs ein und studieren die Geschichte des Textes, die Stufen seiner Entwicklung unter dem Einfluss verschiedener Umstände, die ihrerseits wiederum eingehend studiert werden müssten und so weiter und so weiter. An solch einem Programm ist nichts auszusetzen, vorausgesetzt natürlich, die nötige Zeit und Neigung sind vorhanden. Die Arbeit von Schriftgelehrten kann wertvoll sein, indem sie uns einen Kontext, einen Zusammenhang und Hintergrund liefert, der uns hilft, die Besonderheit der biblischen Botschaft klarer zu sehen. Ihre Bemühungen lassen die Figuren, die wir in der Schrift finden, lebendig werden. Damit können wir in die Mentalität einer Welt eintauchen, die sich von der unsrigen stark unterscheidet. Auf der anderen Seite sind wir zur Enttäuschung verurteilt, wenn wir von solchen Studien mehr erwarten, als sie bieten können. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Bibel kein Problem ist, das durch wissenschaftliche Studien zu lösen ist, kein Rätsel, das ausgeknobelt werden müsste. Sie ist ein Buch, das von, über und für Glaubende geschrieben wurde, die darin eine Botschaft von dem geheimnisvollen anderen vernehmen, den wir Gott nennen. Diese Botschaft wird tatsächlich auf komplizierte und geheimnisvolle Weise mitgeteilt, da Gott sich mit Hilfe menschlicher Worte und durch Ereignisse der menschlichen Geschichte ausdrückt, ohne je die Freiheit der Akteure zu verletzen. Die Sprache, die Gott spricht, ist nicht immer sofort offensichtlich und klar verständlich, weder für die beteiligten Personen noch für eine spätere Generation, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Die Ersteren sind dem Geschehen oft zu nahe, die Letzteren haben dagegen nicht genug Kontakt zu seinen Voraussetzungen. Um verstehen zu können, müssen wir uns allmählich eine Hör- und Sehweise aneignen, die uns unter die oberflächliche Bedeutung der Worte gehen und die darin verborgenen Schätze entdecken lässt. Wir müssen einen einzelnen Text auch in einen weiteren Zusammenhang stellen, um ihn als Teil einer fortschreitenden historischen Entwicklung zu sehen. Dabei können uns unter anderem die modernen akademischen Methoden helfen, aber sie können niemals den Text ersetzen, den sie zu erläutern versuchen. Wenn es um das Verständnis der Bibel geht, spielen soziologische, ökonomische und andere Fragen dieser Art zwar eine echte, aber eine untergeordnete Rolle. Sie sind nie der springende Punkt der Geschichte. Für den biblischen Autor zum Beispiel ist das Wanderleben der Vorfahren des Volkes Israel wichtig, aus ganz anderen Gründen als aus denen des Nomadentums, der Viehzucht oder der Gesetzmissachtung. Was auch immer seine anderen Aspekte tatsächlich sein mögen, und es gibt keinen Grund, ihnen nicht ihren rechtmäßigen Platz einzuräumen, letztendlich ist dieses Leben die Erwiderung auf einen Ruf Gottes. Bedeutet dies dann, dass die Berichte von Abraham und seinen Begleitern aus dem historischen Rahmen herausfallen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuvor über den Gebrauch des Wortes historisch im Klaren sein, wenn er auf bestimmte Bücher oder Teile der Bibel angewandt wird. Die Bibel ist tatsächlich in der Geschichte verwurzelt, da sie sich mit Menschen befasst, die auf der Erde gelebt haben. Sie ist jedoch nicht die Art von Geschichtsbuch, die ein moderner Historiker schreiben würde. Die Bibel gibt Zeugnis von der Geschichte in der Form der Tradition, was wörtlich vererben, als Erbe hinterlassen oder überliefern bedeutet, mit anderen Worten die Weitergabe von Geschichten von einer Generation zur nächsten, zuallererst mündlich und später mit Hilfe der Schrift. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet stellt die Bibel das kollektive Gedächtnis eines Volkes dar. Und wie das Gedächtnis eines Einzelnen Das ist zumindest seit Freud Allgemeinwissen. So hat auch das Gedächtnis einer Gruppe seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, die oft verwirrend sind, wenn man sie vom Standpunkt abstrakter Vernunft oder mathematischer Logik aus betrachtet. Das Gedächtnis verkürzt bestimmte Ereignisse, lässt andere reliefartig hervortreten, lässt bestimmte Schlüsselthemen und Motive auftauchen, interpretiert Vergangenes unbewusst auf neue Weise im Licht eines neuen Zusammenhanges und so fort. Kurz gesagt, seine Gesetze sind nicht die der modernen Rekonstruktion der Vergangenheit nach den heute gebräuchlichen akademischen Methoden. Nehmen wir ein Beispiel für diesen Prozess. Zu der Zeit, als die Geschichte von Abraham niedergeschrieben wurde, waren die Israeliten keine Wanderer oder Nomaden mehr. Nun sehen Menschen, die an einem Fleck verwurzelt sind, das Wanderleben auf ganz andere Weise als Nomaden selbst. Die Ersteren nehmen die Elemente des Risikos und der Ungewissheit, die solch ein Leben mit sich bringt, viel stärker wahr, da sie es unbewusst mit ihrem eigenen Leben vergleichen. Aber selbst wenn denjenigen, die dieses Leben führen, diese Dimension weniger bewusst ist, weil sie mehr daran gewöhnt sind, lässt sich daraus nicht folgern, dass die andere Sicht falsch sei. Könnten wir nicht ebenso gut sagen, die neue Perspektive wirft mehr Licht auf eine vergangene Realität und hilft uns, im Licht des Glaubens ihre tiefere Bedeutung zu sehen? Neben den Neuinterpretationen aufgrund eines veränderten Kontextes gibt es noch ein sehr wichtiges Phänomen, das mit der Offenheit und Dynamik der biblischen Geschichte verknüpft ist. Wenn, aus welchem Grund auch immer, die Vergangenheit weiterhin die Gegenwart beeinflusst, dann bleibt der Kontext offen. Und es ist immer möglich, zwischen den Bestandteilen dieser Vergangenheit neue Zusammenhänge wahrzunehmen. Um zum Beispiel die Programme einer politischen Partei oder ihres Führers angemessen beurteilen zu können, brauchen wir genug Distanz, um die direkten und indirekten Konsequenzen dieser Programme sehen zu können. Und doch unterstellen wir mehr oder weniger bewusst, die exakteste Sicht eines Ereignisses sei die, die ihm zeitlich am nächsten steht. Spontan neigen wir zu der Annahme, der früheste Bericht teile uns alles mit, was wir wirklich wissen müssten, und spätere Deutungen betrachten wir als zusätzliche Umhüllungen, die den Kern der Wahrheit, den wir zu erreichen suchen, verdecken. Eine solche Betrachtungsweise ist leicht als fehlerhaft zu erkennen. Nichtsdestoweniger ist sie weit verbreitet und wird sehr oft nicht bewusst erkannt und selbst in seriösen Untersuchungen nicht berücksichtigt. Ein zeitgenössischer Autor könnte zum Beispiel sagen, der Jachwist habe die Traditionen der Patriarchen neu interpretiert und sie auf das Volk Israel angewandt. In sich ist das sicherlich nicht falsch. Es gibt keinen Grund zu bezweifeln, dass im Verständnis Abrahams Gottes Verheißungen vor allem für seine eigene kleine Sippe galten. Aber wenn diese Aussage so verstanden wird, dass die Ausweitung der Verheißung auf ganz Israel und darüber hinaus eine weniger authentische Sicht sei, dann haben wir eindeutig die Grenzen wissenschaftlicher Methodologie überschritten. Im Blick auf das Gesamtzeugnis der Bibel und unter dem Vorzeichen des Glaubens an die Selbstoffenbarung Gottes hat ein Autor, der Jahrhunderte später schrieb, zweifellos einen weiteren und in gewissem Sinne treffenderen Blick als Abraham selbst. Schließlich konnte der Patriarch nicht sehen, wie sich die Bewegung, die er in Gang gebracht hatte, weiterentwickeln würde. In diesem Falle liegt die tiefere Wahrheit darin, sich mit vergangenen Ereignissen im Lichte ihrer Folgen zu befassen. Deshalb hat die spätere Einsicht einen Ehrenplatz in der Bibel. Wir begegnen ihr bemerkenswerterweise an zwei Höhepunkten. Im vierten Gottesknechtlied in Jesaja 52,13 bis 53,12 und in der Geschichte der Emmausjünger in Lukas 24,13 bis 35. Das ist kein Zufall, da die Rückschau einen Schlüssel zum Verständnis der biblischen Botschaft liefert, die sich ständig auf die Zukunft hin bewegt. Das war die erste Episode. Sie hatte die Überschrift Eine andere Art Buch. Ich fand jetzt diese Einführung auch über die Art und Weise, wie die biblischen Texte gesehen und verstanden werden können, sehr, sehr hilfreich. In der nächsten Episode geht es jetzt um den schwer fassbaren Anfang. Und dann geht es jetzt in den biblischen Text hinein, der am Anfang der ersten Episode stand. Bis dahin und bleibe behütet.